Ich bin total animiert, jetzt anzufangen zu grölen, ehrlich gesagt.
Bist du schon richtig im Fieber?
Ja, ich freue mich. Ich freue mich voll. Ja. Ich gucke super gerne Länderspiele und ich schreie auch rum und so und feiere die an.
Ich auch.
Mann, was machst du da hinten?
Ja. Fußball-EM der Männer, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, in Deutschland. Mhm. Und die OrganisatorInnen sagen, es wird die nachhaltigste EM aller Zeiten.
Tja, versprechen kann man ja so einiges, aber wir gucken mal, was da dran ist.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Ich bin Aglaya Dane.
Und ich bin Sophie Stiegler aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Wir gucken hier im Podcast jede Woche, was es Neues gibt in Sachen Klimaschutz, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit. Und zwar...
Was kommt jetzt?
Jetzt schon seit einem Jahr.
Yay!
Wow!
Happy Birthday, Update
Happy
Erde.
Happy Birthday to... Nein? Mm-hmm. Doch.
Ja, und danke an alle, die uns zuhören. Danke.
Vielen Dank.
Ja.
Danke.
Jetzt aber zu unserem Thema. Die angeblich nachhaltigste Europameisterschaft aller Zeiten beginnt.
Ja, so Nachhaltigkeit, also dieses Etikett, das klebt ja auf vielen Dingen drauf. Die Olympischen Sommerspiele in Paris, die wollen auch die nachhaltigsten Spiele ever werden. Und vielleicht schafft man das ja sogar, aber dann wahrscheinlich eher, weil halt die Events vorher einfach alle so krass umweltschädlich waren.
Ja, man denkt sofort an die Fußball-WM, ne, vor 2 Jahren in Katar. Mm. Da haben die Ausrichter sogar behauptet, dass es die erste CO2-neutrale Weltmeisterschaft sein wird. Aber es gab da vorher schon viel Skepsis.
Ja, also du meinst, weil da eben ganz viele riesige Fußballstadien hochgezogen wurden in einem Wüstenstaat.
Ja, das auch. Also es war ein wichtiger Punkt. Da wurde in Katar viel CO2 verursacht bei dem Bau dieser Stadien. Und im Nachhinein haben die Organisatoren zwar das kompensiert, ne, die haben Zertifikate gekauft, wo das Geld in Klimaschutzprojekte weltweit fließt. Also da werden zum Beispiel Bäume gepflanzt. Aber oft ist bei solchen Projekten unklar, wie effektiv die wirklich sind. Und einige Fachleute sagen auch, Katar hat lange nicht alle Emissionen kompensiert.
Okay, aber in Deutschland haben wir jetzt den Vorteil, wir haben schon Fußballstadien. Yay.
Große.
Aber es bleiben wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge übrig, die auch CO2 ausstoßen bei so einer Veranstaltung. Ich denke da zum Beispiel ans Reisen, also ne, die Teams, die Fans. Die müssen ja alle erstmal nach Deutschland kommen und dann hier auch hin und her fahren.
Das ist wirklich der größte Punkt. Das steht auch in einer Studie vom Öko-Institut. Die Forschenden haben sich alle Emissionen angeguckt, die bei dieser EM wohl entstehen werden. Und der Bereich Mobilität ist für 85% davon verantwortlich.
Weil wahrscheinlich schon einige dann auch mit dem Flugzeug anreisen, ne? Oder zumindest mit dem Auto.
Ja, das kann man schon vermuten. Allein für die Gruppenphase sind schon mehr als 600 Sonderflüge geplant. Da geht es vor allem um Maschinen, die Fans aus dem Ausland bringen, aber eben natürlich auch die Mannschaften.
Aber eigentlich kommt man doch nach Deutschland einigermaßen gut mit der Bahn, oder? Also zumindest von den Nachbarländern aus.
Ja, also das EM-Organisationsteam versucht deshalb auch die Leute dazu zu bringen, mit der Bahn zu fahren. Die UEFA hat die Deutsche Bahn als Partner mit dazugeholt. Und die bietet für Leute, die Tickets für Spiele haben, ermäßigte Fahrkarten an. Also für knapp 30 Euro kann man dann innerhalb Deutschlands zu dem jeweiligen Spielort fahren. Und für Menschen, die aus dem Ausland kommen, gibt es spezielle Interrail-Tickets.
Okay, also ein Hindernis sehe ich da vielleicht noch, weil die Bahnen müssen ja dann auch fahren, wirklich. Und sie müssen ja auch pünktlich ankommen. Sonst
Signalstörung.
Hat man sein Spiel irgendwie verpasst. Und ich habe von so einem schottischen Fanverband gehört, der schon gewarnt hat, die Deutsche Bahn, Achtung, Achtung, kommt nicht unbedingt pünktlich.
Oh nee, ja, der Ruf ist ruiniert. Mhm. Probleme könnte es natürlich auch geben bei U-Bahn und Bussen. Ne? Also Fans, die in Stadien wollen, die können mit ihrer Eintrittskarte die Öffis nutzen. Und Parkplätze zum Beispiel in den Stadien, die wird es an einigen gar nicht geben, an anderen nur wenige und die kosten dann 24 Euro. Ja. Und das sind alles Maßnahmen, die die Leute dazu bringen sollen, mit dem ÖPNV zu den Stadien zu fahren. Aber ja, ich denke da mal jetzt hier an Köln, die Straßenbahnen bei einem normalen Bundesligaspiel, die quellen schon über. Bin ich mal gespannt, wie es dann wird bei der EM.
Okay, also ich sehe schon, ich habe hier so ein bisschen die Bad Cop-Rolle, glaube ich. Ich frage einfach mal, was ist denn jetzt mit dem Müllberg, der bei solchen Veranstaltungen normalerweise auch entsteht? Also in den Stadien, aber eben auch beim Zugucken irgendwo anders.
Ja, in den Stadien gibt es zum Beispiel schon lange Mehrwegbecher, also so ne, Bier trinken, das produziert nicht mehr viel Müll. Beim Essen gibt es das nicht in den Stadien, da gibt es weiter Pappteller und Holzbesteck und das kritisieren auch Umweltverbände, dass da einiges an Müll entsteht. Und was die Public Viewing Bereiche angeht, also diese Fanzones, für die sind die jeweiligen Städte zuständig und die haben sich auch vorgenommen, nachhaltig zu sein. Diese Partys werden zum Beispiel offiziell mit zertifiziertem Ökostrom betrieben. Und es soll überall kostenloses Trinkwasser geben, oft auch aus Brunnen, das kann man sich dann abfüllen. Und beim Essen, es soll in den Fanzones immer auch vegane und vegetarische Optionen geben und einige Städte, die setzen tatsächlich auch beim Essen auf Mehrweggeschirr.
Okay, also man hat sich schon einige Gedanken gemacht, aber reicht das dann am Ende für die nachhaltigste EM aller Zeiten?
Das ist halt wirklich der Knackpunkt, ne? Also die OrganisatorInnen, die haben keine konkreten Ziele formuliert. Also sie haben nicht gesagt, wie viel CO2 wollen sie genau einsparen oder wie viel Müll wollen sie wirklich vermeiden. Und darüber habe ich mit Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe gesprochen. Und der sagt, so ein Ziel wie weniger Kurzstreckenflüge ist einfach sehr schwammig formuliert.
Ja, was heißt das denn? Ein bisschen weniger Kurzflüge? Oder 75% weniger Kurzflüge für Mannschaften und Funktionäre. Wenn man den Anspruch hat, dass das die nachhaltigste EM aller Zeiten sein soll und man die Aufmerksamkeit nutzen möchte, um neue Umweltstandards zu setzen, dann sollten Kurzstreckenflüge für Funktionäre und Mannschaften verboten werden. Die sollten gar nicht stattfinden.
Vielleicht liegt ja bei solchen Massenveranstaltungen dann die Latte aber für Nachhaltigkeit einfach eh so niedrig, dass das mit dem Titel für die nachhaltigste EM halt einfach sowieso klappt, wenn man sich so ein kleines bisschen Mühe gibt.
Ja, das kann man schon so sehen. Wir können ja mal auf die konkreten Zahlen gucken.
Ja.
Es gibt Berechnungen, dass das Turnier knapp 500.000 Tonnen CO2 verursachen wird.
Aha. Ja, also ist das jetzt viel oder wenig?
Ja, wenn man sich den gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland anguckt im Jahr, dann käme durch die EM am Ende noch 0,1% drauf.
Okay, das klingt ja jetzt noch nicht so viel.
Ja, und es wäre wirklich, wenn es so kommt, deutlich weniger als bei vergleichbaren Veranstaltungen, also im Sportbereich der letzten 16 Jahre. Da gab es zum Teil 4 bis 7 Mal mehr Emissionen.
Okay, also wir können mal festhalten, dass diese EM grüner werden wird, vermutlich als andere. Aber also klimaneutral wahrscheinlich eher nicht, ne?
Nee, der Europäische Fußballverband sagt, einige Emissionen lassen sich bei dieser EM nicht vermeiden. Aber die sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen und in Klimaschutz investieren.
Okay, also man macht nicht diese Art CO2-Ablasshandel mit Zertifikaten, wie man es halt bei der WM in Katar gemacht hat.
Nee, die UEFA, die setzt auf ein anderes Konzept, das nennt sie Klimafonds. Für jede Tonne CO2, die bei der EM verursacht wird, zahlt die UEFA 25 Euro in einen Topf. Und so könnten am Ende laut Schätzungen in diesem Fonds eben etwa 7 Millionen Euro zusammenkommen.
Okay, das ist gar nicht so wenig. Und was macht man dann damit?
Dieses Geld geht dann konkret in Klimaschutzprojekte im Sport. Also deutsche Amateurvereine können Geld aus diesem Fonds beantragen, wenn sie grüner werden wollen.
Also die können das Geld dann nehmen und sich Solarzellen aufs Vereinsdach packen.
Ja, oder so. Genau. Mhm. Sowas zum Beispiel. Oder LED-Flutlichter, ne, die dann weniger Strom verbrauchen. Elektrobusse können die anschaffen. Oder manche haben auch die Idee, so Wasserspar-Duschköpfe einzubauen und so. Tausende Vereine haben auch schon Förderungen beantragt. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe sieht diesen Klimafonds aber trotzdem skeptisch.
Wenn vermeidbare CO2-Emissionen damit gerechtfertigt werden, dann ist das der falsche Weg und dann ist das an dieser Stelle Greenwashing.
Und es gibt auch noch einige andere Kritikpunkte, etwa, dass es bei der EM große Sponsoren gibt. Da ist ein großer, bekannter Getränkehersteller aus den USA dabei, der für echt viel Plastikmüll weltweit sorgt. Oder auch ein großer Fleischfabrikant. Und auch das EM-Merch, also die ganzen Fan-Trikots, die man kaufen kann, Bälle, Bettwäsche, was es nicht alles gibt, irgendwelche Kuscheltiere. Das meiste ist in Asien hergestellt, wo oft unklar ist, unter welchen Bedingungen. Umweltschutzgruppen sagen deshalb, bei dieser EM dieses Jahr, da gibt es viele gute Ansätze, aber es gibt definitiv noch viel Luft nach oben.
Hier in Köln, das scheint ja heute gerade ganz schön die Sonne, aber wir haben beim Mittagessen draußen ganz schön gefroren.
Ja, ich habe gestern sogar mit Wärmflasche auf dem Sofa gesessen. Das mache ich sonst echt nur im Winter.
Ja, eher Winterfeeling gerade. In Griechenland sieht es momentan ganz anders aus. Da herrscht eine richtig extreme Hitzewelle. Und da schwitzt unsere Korrespondentin Christina Metallinos.
Ich bin komplett einmal durch und ich habe jetzt erstmal die Klimaanlage im Büro angestellt, um abzukühlen. Und ich habe sie auf 28 Grad eingestellt und denke mir so, oh, das ist schön. Also das Thermometer, das zeigt zwar 33 an, was jetzt erstmal gut klingt, aber ich muss sagen, also wenn man wirklich durch diese Straßen durchläuft, durch diesen ganzen Asphaltbeton, es fühlt sich jetzt schon so viel heißer an und es wird die Woche ja noch mehr.
Ach, die Arme, ja, so eine Hitze möchte ich aber auch dann wiederum nicht. Andererseits, in Griechenland sind sie ja auch so eine Hitze gewöhnt, ne?
Ja, also über 40 Grad ist da jetzt auch nicht so selten, das passiert schon mal, aber eigentlich noch nicht im Juni, also noch nicht jetzt. In Indien ist diese Woche bis zu 50 Grad heiß gewesen und im Norden von China, also auch in der Hauptstadt Peking zum Beispiel, da waren es 40 Grad und mehr.
Ich frage mich wirklich, wie kommen Menschen mit dieser Hitze klar? Vielleicht haben die auch schon Dinge entwickelt, die sich bewährt haben oder es gibt auch neue Dinge, die dazukommen, irgendwie Technik, die sich weiterentwickelt, irgendwelche coolen Gadgets oder so. Du hast dir das angeguckt und ich finde es interessant, weil vielleicht müssen wir uns davon auch was abgucken. Ne? Bei uns sagen die Prognosen ja auch, dass es durch den Klimawandel in Zukunft mehr heiße Tage im Jahr geben wird.
Ja.
Obwohl ja der Sommer dieses Jahr jetzt nicht das so zeigt. Aber ja, Sophie, was gibt's für Tricks bei Hitze?
Ja, also es gibt natürlich eine Menge, aber erstmal müssen wir vielleicht auch ganz ehrlich sein, wenn man diese Woche zum Beispiel nach Neu-Delhi in Indien geguckt hat, dann hat man gesehen, dass da eine ganze Menge Menschen extrem unter der Hitze leiden, trotz Erfahrungen, was auch immer. 50 Grad sind einfach zu viel und 50 Grad sind auch lebensgefährlich. Und in Neu-Delhi leben mehr als 100.000 Menschen auf der Straße und die sind der Hitze einfach schutzlos ausgeliefert. In einem Video von der britischen Zeitung The Independent, da erzählt ein Mann aus Neu-Delhi, dass er wegen der Hitze die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Er sagt auch, dass er eben sich nicht auf den Boden legen konnte, weil der Boden einfach zu heiß war.
Das stelle ich mir krass vor, so ein bisschen wie am Strand, ne? Wenn der Sand einfach so heiß ist, dass es nicht geht.
Also allein in Neu-Delhi gab es in der jetzigen Hitzewelle wohl hunderte Tote und es sind eben auch vor allem die Ärmsten, die unter der Hitze leiden, besonders in den Städten. Und das ist auch nicht nur in Indien so. Also es gibt eine neue Studie, die sagt, in Städten in Europa ist das genauso, also dass die Ärmsten am stärksten betroffen sind.
Klar, wenn man kein Dach über dem Kopf hat, ne, da hat man auch keine Klimaanlage, man kann sich nicht vor der Sonne schützen, vielleicht hat man nicht mal Wasser.
Ja. Und selbst wenn man in der Wohnung wohnt, sind das eben dann oft Stadtteile mit weniger Grünflächen und mehr Beton und die heizen sich dann auch doller auf. Das können Städte aber auch auffangen und das wird auch gemacht, zum Beispiel mit extra Kälteräumen. Also in Athen können dann da alle hin, denen es zu Hause zu heiß geworden ist.
Der Wetterdienst sagt, dass die Hitze unerträglich wird. Also müssen wir einen kühlen Ort finden. Hier spielen wir jetzt Karten, wir machen Witze und so vergeht die Zeit. Und das auch noch sehr schön.
Ja, das war ein 80-jähriger Grieche, den wir da gehört haben. Und dazu wird dann eben geschaut, dass die Menschen in der Stadt auch Trinkwasser bekommen. In Indien wird auch Eis und Eiswasser auf der Straße verkauft. Und was eben auch noch helfen kann, ist so eine Art Nachbarschaftshilfe, dass man eben zum Beispiel für Menschen einkauft, die bei der Hitze nicht raus können oder sollen.
Ja, das kennt man ja auch, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist, die so, wo es so heiß wird, die haben sich auch in ihrem Alltag schon ein bisschen drauf eingestellt, auf die Hitze. Ne? Also die machen dann Siesta oder die haben dann so Fächer und Klimaanlagen, wo es halt mega kalt ist, aber es ja, braucht man halt.
Ja, oder was auch hilft, ist warmer Tee trinken zum Beispiel.
Ja, das sagt meine Oma auch immer. Aber ich glaube, das
deine Oma hat
nicht
recht.
Ja?
Ja. Also erstmal denkt man ja vielleicht, wieso warm, ne? Ich möchte eigentlich lieber was Kaltes
ja,
haben.
Ja, voll kontraintuitiv, finde ich.
Aber es wurde tatsächlich mal in einem Experiment untersucht mit Radfahrern im Labor, die unterschiedlich heißen Tee trinken sollten. Und wenn die warmen Tee getrunken haben, dann haben die tatsächlich weniger Hitze im Körper gespeichert.
Okay, ich glaub's dir irgendwie, aber ich hätte gerne eine Begründung.
Ja, also man hat gesehen, dass die mehr geschwitzt haben und damit sind sie am Ende insgesamt mehr Körperwärme losgeworden. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn der Schweiß auch funktionieren kann, also wenn der trocknen und kühlen kann dadurch und wenn man jetzt nicht total dick angezogen ist oder so und wenn eben die Luftfeuchtigkeit auch nicht zu hoch ist.
Okay, also sich nicht zu dick anziehen, damit man auch schwitzen kann. Auf der anderen Seite braucht man ja aber Kleidung, um sich vor der Sonne zu schützen.
Ja, klar. Sieht man auch immer wieder, ne? Am besten helle Stoffe, damit die Sonne reflektieren. natürlich irgendwas auf den Kopf aufsetzen, Sonnenschirm. In vielen heißen Ländern tauchen die den Sonnenschirm auch mal gerne unter Wasser. Das kühlt dann auch nochmal, wenn man da drunter steht. Oder wenn man in Indien oder Südostasien war, hat man vielleicht gesehen, dass Leute einfach mit so einem Handtuch im Nacken rumrennen oder auf dem Kopf. Und das ist dann auch tropfend nass und kühlt. Und inzwischen gibt es zum Beispiel in Japan auch, habe ich gelesen, Kleidung mit eingebautem Ventilator oder Kühlaggregat. Also okay. Warum nicht?
Was ich schon mal gesehen habe, ist, dass auch Wasser einfach so direkt auf die Straße gesprüht wird.
Ja, macht man manchmal gegen schlechte Luft, aber das kann man auch machen, um die Temperatur zu senken. Und in Restaurants oder für zu Hause gibt es auch so, so Zerstäuber, die so einen feinen Wassernebel versprühen.
Ja, so ein ganz kalter Nebel, ne? Das ist eine angenehme Kälte.
Ja, der rieselt dann so runter und kühlt so ein bisschen. Genau, ist auch bei uns angekommen. Also solche Wasserzerstäuber, die habe ich auch hier schon gesehen.
Also viele Sachen, die wir hier in Deutschland machen bei Hitzetagen, die sind vielleicht nicht so sinnvoll. Jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dunkle Klamotten anziehen oder eiskalte Sachen trinken, habe ich jetzt auch gelernt, ist nicht so schlau.
Also trinken ist schon okay, ne? Auch kaltes Wasser ist irgendwie erlaubt. Aber ich glaube, was wir vor allem noch lernen müssen, ist einfach die Hitze konsequent zu meiden. Also ich habe das im Urlaub schon so oft erlebt, ne? Wer ist in der schlimmsten Mittagssonne draußen unterwegs?
Ja, ich fühle mich angesprochen. Wanderung um 13 Uhr.
Ja, ich bin da auch so eine Kandidatin. Aber es hat halt auch einen Grund, dass es in vielen warmen Ländern eine lange Mittagspause gibt. Da werden die Fensterläden dicht gemacht und man geht halt einfach nicht raus.
Ja, und zum Thema 13 Uhr, was ich interessant finde, es ist gar nicht mittags unbedingt am heißesten, ist meine Erfahrung, sondern eher nachmittags. Da wird es dann so richtig, richtig warm. Da haben dann die Straßen und Häuserwände, glaube ich, auch so richtig die Wärme aufgenommen. Also da am besten nicht wandern gehen.
Ja. Und ja, inzwischen sagen auch Klimaforschende, die Anpassung an den Klimawandel, also wie wir uns auch verhalten, ist genauso wichtig wie die Erderwärmung zu bremsen. Und wenn man dann doch trotz Hitze unbedingt raus muss, dann kann vielleicht auch die Technik ein bisschen helfen, so die intensivste Sonne zu meiden. Also es gibt seit ein paar Jahren zum Beispiel Apps für verschiedene Städte, unter anderem Athen. Mit denen kann man dann kühle Orte in der Stadt finden oder zum Beispiel einen schattigeren Weg zu meinem Ziel, ne? Damit ich eben nicht durch die pralle Sonne rennen muss.
Ja, finde ich richtig praktisch. Also das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und vielleicht sollten wir auch nochmal sagen, dass es natürlich nicht nur an uns Menschen ist, uns der Hitze anzupassen, sondern auch die Art, wie wir bauen, die muss sich auch ändern.
Ja, also zum Beispiel kann man Dächer oder Fassaden mit reflektierender Farbe auch streichen, damit die Häuser sich nicht so aufheizen. Das kann man auch mit Straßen machen übrigens. Man kann Bäume pflanzen, wo es geht, aber ich fürchte, das ist tatsächlich Stoff für eine andere Folge von Update Erde.
Da war noch was. Von letzter Woche habe ich es noch im Kopf. Europawahl war.
Das neue Europaparlament geht mit einem gestärkten rechten Lager an den Start. Linke und Sozialisten verlieren leicht, Grüne und Liberale dagegen deutlich.
Ja, in Italien, Frankreich und Österreich, aber auch in Deutschland waren rechtspopulistische und rechtsnationale Parteien sehr erfolgreich, wenn auch nicht überall. Also in Osteuropa zum Beispiel haben rechtsnationale Parteien teilweise sogar Stimmen verloren.
Da stellt sich für uns die Frage, was bedeutet das jetzt für die europäische Umwelt- und Klimaschutzpolitik? Also die Fraktionen auf der rechten Seite des EU-Parlaments werden wohl größer werden. Und das macht Umwelt- und Klimaschutzorganisationen große Sorgen, weil damit auch Parteien in Europa mehr Macht bekommen, die Klimaschutz komplett ablehnen.
Wir haben auf jeden Fall politische Bedingungen, in denen es schwieriger wird für Klimaschutz.
Das ist Lutz Weischer von der Umweltorganisation Germanwatch. Der hat im Deutschlandfunk versucht, ja, zu erklären, warum so viele Menschen in der Wahl Klimaschutz abgewählt haben.
Es gibt Frust, Ärger, Wut. Und der hat schon durchaus auch damit zu tun, dass viele Menschen das Gefühl haben, da ist gerade eine große Veränderung, eine große Transformation im Gange. Und sie werden da nicht unterstützt, das auch mitmachen zu können. Also wir haben große Unterstützung insgesamt für Klimaschutz, aber nicht unbedingt für einzelne klimapolitische Maßnahmen. Und das liegt häufig daran, dass das Maßnahmen sind, die als ungerecht empfunden werden.
In Deutschland war es aber auch so, dass vielen Wählern Klimaschutz gar nicht so wichtig war bei ihrer Wahlentscheidung. In Nachwahlbefragungen, da wurde viel öfter sowas genannt wie Frieden, soziale Sicherheit, Zuwanderung als Themen, die eben entscheidend waren. Und dann kam erst Klima- und Umweltschutz.
Das war vor 5 Jahren bei der letzten Europawahl ja noch ganz anders, ne? Da war Klima echt ein großes Thema. Dass die gesetzten Klimaziele im Green Deal, also diesem großen Projekt der EU für den Umbau der Wirtschaft und anderer Bereiche hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz, dass die nicht unmittelbar gefährdet sind, darüber haben wir in unserer letzten Folge Update Erde kurz vor der Wahl gesprochen.
Ja, aber Fachleute wie Professor Hermann Lotze-Kampen zum Beispiel vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die sagen:
Es steht allerdings zu befürchten, dass der Klimaschutz auch in der Landwirtschaft nicht mehr so hoch auf der Prioritätenliste steht. Und das ist natürlich entgegen dem, was wir aus der Wissenschaft empfehlen würden.
Ja, man muss auch sagen, es war bisher ja auch nicht so einfach. Also das Naturwiederherstellungsgesetz, das wurde zum Beispiel schon deutlich abgeschwächt. Oder beziehungsweise hängt immer noch im Rat der Mitgliedsländer fest. Andere Gesetze für Umwelt- und Artenschutz wurden ganz auf Eis gelegt.
Ja, das stimmt. Es gibt auch manche Analysen, die sagen, ja, vielleicht wird sich gar nicht so viel ändern. Also die rechtsextremen Parteien im EU-Parlament, die haben total unterschiedliche Ziele, sind irgendwie schwer unter einen Hut zu kriegen und kriegen vielleicht gar nicht so eine richtige schlagkräftige Opposition hin. Und die konservative EVP-Fraktion ist ja schon länger nach rechts gerückt, also schon länger vor der Wahl und hat sich sehr erfolgreich auch schon gegen einzelne Teile des Green Deals gewehrt, vor allem wenn sie halt die Landwirtschaft betreffen.
Und was sich da tut in der EU-Klima- und Umweltschutzpolitik, das haben wir hier für euch im Blick in Update Erde.
Was geht?
In dieser Rubrik gucken wir auf Dinge, die schon gut laufen in Sachen Klima- und Umweltschutz. Oder wir stellen Sachen vor, die dabei helfen, es besser zu machen. Und ich habe was mitgebracht hier. Kleines neues Gadget, warte.
Okay, also so ein Plastik.
Komm mal, auf
was tut es?
Es geht auf und zu.
Ah, ach, da ist so ein kleiner Schieber dran und so eine Plastikkiste. Das
genau.
Heißt, was
dann
macht man damit?
Auf und zu. Das ist ein Insektenfänger. Also da kann man kleine Insekten mit aufnehmen. Man legt es dann so den Schieber auf, legt es drauf, macht den Schieber zu und dann trägt man das Insekt weg zum Beispiel.
Dann müssen die Insekten aber schon sehr geduldig sein und da sitzen bleiben.
Ja, genau. Ich habe das von einer Freundin geschenkt bekommen. Die war bei mir zu Hause zu Besuch und da flog durch meine Küche eine Lebensmittelmotte.
Oh nein, oh, das ist nicht gut, ne?
Nee, das ist überhaupt nicht gut. Und ich wollte sie aber nicht töten. Das fällt mir halt irgendwie sehr, sehr schwer, auch bei Mücken. Und,
ach komm, so eine Motte, wirklich?
Ja, irgendwie, ja, kann ich es nicht.
Also bei Mücken gucke ich tatsächlich auch immer, wenn ich so eine an der Wand sitzen sehe, gucke ich immer, okay, hat die einen Rüssel oder hat sie keinen Rüssel? Also ist es zum Beispiel so eine Zuckmücke oder so, die haben dann so flauschige Antennen und die töte ich nicht, die lasse ich leben.
Ach nee, okay.
Weil die stechen mich nicht.
Okay, wow.
Mhm. Und die sind vor allen Dingen auch wirklich wichtige Nahrung für Vögel zum Beispiel. Und ja, viele Insekten sind ja auch vom Aussterben bedroht. Jetzt nicht die Mücken. Und Lebensmittelmotten wahrscheinlich auch nicht.
Nee, also wir hören ja immer, ne, Wildbienen, die sind ganz wichtig, dass wir die schützen. Auch bestimmte Schmetterlinge, Wespen auch, die sind nicht so beliebt. Aber auch die und auch bestimmte Spinnen. Das fand ich wirklich interessant. Spinnen stehen in Deutschland unter Naturschutz. Es ist verboten, sie zu töten. Und auch Spinnennetze darf man nicht zerstören.
Ach wie, gar nicht?
Nee.
Also nicht mal, wenn das an meinem Fahrrad hängt oder so?
Naja, da wird natürlich jetzt niemand dich strafrechtlich verfolgen, aber theoretisch können Behörden Bußgelder verhängen, wenn jemand eine Biene oder eine Spinne tötet.
Ah,
also,
okay.
Genau, also es gibt wirklich gute Gründe, wenn es irgendwo krabbelt in der Wohnung, nicht gleich mit der Fliegenklatsche zu kommen oder dem Staubsauger und das alles wegzusaugen, weil Insekten eben wichtig sind und Spinnen auch. Aber im Haus will man sie halt nicht unbedingt haben.
Und wenn man eben nicht so einen Insektensammler hat, kann man auch ein Glas nehmen und eine Postkarte oder so.
Ja, das ist natürlich eine gute Option, die gute alte Postkarte, ne? Aber und das Glas. Aber ja, für manche Leute ist das halt nichts, weil die ja Insekten auch ein bisschen eklig finden oder gerade Spinnen auch eklig finden und denen eben nicht so nahe kommen wollen.
Okay, und dann ist so ein Insektenfänger natürlich ganz nützlich mit Stiel und so.
Genau.
Funktioniert der dann auch?
Ja, also ich habe gestern schon ganz erfolgreich eine Lebensmittelmotte gefangen mit diesem kleinen Gerät und ausgesetzt
und
auf meiner Terrasse.
Und dann ist sie direkt wieder reingeflogen.
Nee, ich habe darauf geachtet. Und ich habe dann auch mal geguckt, was es noch so gibt. Also es gibt auch noch andere Geräte, die so ähnlich funktionieren. Und einige eignen sich auch für Leute, die noch mehr Abstand brauchen, weil sie ja vielleicht eine Phobie haben oder sowas. Und da gibt es zum Beispiel so Stäbe, die sind wirklich über einen halben Meter lang. Und am Ende sind da so Borsten und per Knopfdruck ziehen sich die Borsten zusammen, fangen das Insekt ein, töten es aber nicht. Und dann kann man das eben an anderer Stelle wieder aussetzen. Und für Wespen gibt es auch Lebendfallen. Das sind so kleine Gefäße mit so Duftstoffen drin. Und da fliegen die Wespen rein, kommen aber nicht wieder raus. Und auch da kann man dann später die Tiere aussetzen.
Okay, das ist ja schön und süß, aber dir ist schon klar, dass du dieses Lebensmittelmottenproblem so nicht los wirst. Ne?
Ja. Ich habe was gelesen, ich habe mich informiert und da gibt es auch gute Tipps im Internet, zum Beispiel vom Umweltbundesamt, wie man die Dinger los wird ohne Chemie. Und das packe ich in die Shownotes, falls es da draußen Menschen gibt, die ähnliche Probleme haben wie ich. Sophie, was hast du mitgenommen aus dieser Folge?
Spinnennetze darf man nicht kaputt machen. Ja. Finde ich, ja. Also, finde ich wichtig.
Ja.
Und bei dir?
Dass Oma immer recht hat. Und wenn Oma sagt, trink Tee bei Hitze, dann mache ich das.
Deine Minute Natur.
Und weil wir gerade so wenige Insekten getötet haben, können wir denen mal noch eine Minute ganz entspannt zuhören. Unsere Redakteurin Anneke Schäfer hat da was für uns aufgenommen.
Und zwar sind das Geräusche aus Okinawa, einer Insel in Japan. Und da schwirren über einem grünen Dickicht aus Blumen viele große Schmetterlinge rum. Zu hören sind die natürlich nicht. Das sind die Grillen und ein bisschen Wind.
Und wir schweben jetzt davon. Sophie Stiegler
und Aglaya Dane. Ciao.
Sagen tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.